Ich behaupte mal einfach, dass Menschen, die von Gott versorgt worden sind, dass man es denen anmerkt, dass sie wieder andere versorgen. Ich sage es nochmals, weil es so wichtig ist, und 2. Korinther lehrt uns das, Menschen, die von Gott versorgt sind, versorgen andere. Das hat nichts mit Reichtum zu tun. Menschen, die von Gott versorgt sind, versorgen andere. Und ich möchte Sie nochmals fragen in diesen Tagen, warum kommen Sie eigentlich hierher? Ich würde mal behaupten, weil Sie hier Schwestern treffen, die von Gott versorgt sind. Ist es angenehm, bei den Schwestern zu sein? Ich würde sagen, ja. Weil diese Menschen von Gott versorgt sind und darum andere versorgen. Und das ist anziehend, das fehlt in unserer Zeit. Das sind doch diese Orte, und darum ist gute Lehre immer, sollte verbunden sein mit der Schönheit einer Gemeinschaft, die von Christus wiederhergestellt worden ist. Und diese Kombination ist einzigartig. Zweites Thema, zweiter thematischer Fokus in diesem 2. Korintherbrief, den habe ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt, den Namen von Donald A. Carson. Der hat ein Buch geschrieben zu 2. Korinther 10 bis 13, ist nur auf Englisch erhältlich, auch als E-Book. Und er hat mir eigentlich den Schlüssel geliefert für den 2. Korintherbrief. Er sagt, der 2. Korintherbrief ist der Brief, den wir am dringendsten brauchen im Zeitalter der Selbstdarstellung. Ich sage es nochmals. Der 2. Korintherbrief ist das Schreiben, das wir brauchen, dringend, vor allem die Kapitel 10 bis 13, in unserem Zeitalter der Selbstdarstellung. Gerade in diesem Zeit der sozialen Medien ist die Selbstdarstellung, ich habe einen Vortrag gemacht am Montagabend, den können Sie sich auch gerne nachhören, wenn Sie ihn noch nicht gehört haben, ist dieses Zeitalter der Selbstdarstellung, wenn Sie mir nicht glauben, lesen Sie das Buch der beiden Journalisten, die das Buch Generation Selfie geschrieben haben. Ich habe es rezensiert auf Amazon. Generation Selfie ist auf Deutsch übersetzt, oder nein, sogar ein deutsches Produkt. Da beschreiben Sie mal alle, was hier unternommen wird heute, um sich selber gut in ein gutes Licht zu rücken. Und ich glaube, ich möchte nicht zu viele, es ließen sich sehr, sehr viele Hinweise herleiten aus diesem Kapitel 10 bis 13. Ist auch wieder so ein Projekt, das man sich mal vornehmen kann, die Kapitel 10 bis 13 mal zu lesen und zu gucken, was wirft Paulus diesen Superaposteln vor, die sich selbst darstellen wollen? Also was sind konkret die Argumente? Und wie stellt sich Paulus dann selbst dar als Kontrast? Und man kann vielleicht zum Beispiel ein Blatt nehmen, das falten und dann links alles, was über diese Lehrer geschrieben steht, und rechts, wie Paulus dann sich gegenüberstellt, mal das gegenüberstellen und sich dann am Schluss fragen, was hat mir das jetzt zu sagen? In meiner Zeit. Und ich glaube eben, so sollte es sein, nicht wie es in der Regel ist, wenn wir das nicht bedenken, dass die Kultur, das heißt die Summe der Gewohnheiten, über die ein ungeschriebener Konsens besteht, dass diese Gewohnheiten uns bestimmen, sondern dass wir beginnen, diese Gewohnheiten durch den Spiegel oder durch die Linse der Heiligen Schrift zu korrigieren beginnen. Das ist ja spannend. Und dann kommen wir auch aus diesem schlimmen Anbiederungsmodus heraus und können wieder zu, ja, es ist schwierig zu sagen, was es heißt, wieder oder zu Charakterführern werden. Ich habe es bei Smartphone ja als Charakterführerschaft beschrieben. 2. Korinther 10 bis 13 also widmen sich diesem Thema der Selbstdarstellung, weil ja eben Lehrer eingedrungen sind, die dem ganzen Profil, dem Stellenkatalog, dem Inneren, dem Ungeschriebenen der Korinther für Redner in der Gemeinde genau entsprachen. Das waren jetzt Menschen, die diesen Profil, die alle Punkte erfüllten. Und wir haben gesehen, das ging so weit, was Paulus in Kapitel 11, Vers 4 und Vers 20 sagt, ihr habt kein Problem, wenn jemand kommt, der genau diese Punkte erfüllt, vom Auftritt her und vom Ausdruck und vom ganzen Behavior, also vom ganzen Auftritt, dann seid ihr bereit, inhaltlich alles über den Haufen zu werfen. Ohne Problem. Und glaub mir nicht, dass es heute anders wäre. Wir sind geneigt in unserem alten Natur, dass wir gerne auf das Äußere sehen, so steht es schon im Alten Testament, aber Gott sieht eben nicht das Äußere, sondern er sieht das Herz. Haben wir auch gesehen im Galaterbrief, dass es Paulus sehr stark betont. Nun, wie begegnet Paulus dieser Herausforderung in Abwesenheit? Wie begegnet er auch den Anwürfen, die an ihn gemacht wurden? Eben, dass er so schwach sei, wenn er auftrete und auch seine Rede verachtenswert sei, Kapitel 10, Vers 10. Wie begegnet er dem? Ich habe 4 Punkte herausgegriffen. Ich finde es noch nicht so griffig formuliert, aber ich finde, es sind 4 ganz zentrale. Das erste ist, in Kapitel 10, Vers 3 bis 5 zu finden. Kapitel 10, Vers 3 bis 5. Was diese Superapostel eigentlich machten, sie gaben eine Kampfansage durch an Paulus. Sie wollten Paulus hinausdrücken. Und damit nicht nur als Person, sondern auch die ganze Botschaft. Warum war das so? Das muss ich vielleicht noch ergänzen. 11 Vers 3 steht, ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Sie sehen, Paulus' Befürchtung war, dass durch diese List, dass er genau dem Charakterprofil entsprochen hat, den die Korinther eben als Ideal ansahen, dass es wem gelingen würde? Es steht von Satan noch in diesen Versen, genau, Vers 14. Das ist nicht verwunderlich, denn der Satan selbst verkleidet sich als Engel des Lichts. Er sagt, Satan selbst wählt genau diese Strategie, guter Auftritt, schlechte Botschaft. Er verkleidet sich als Engel des Lichts. Und das war ja die Befürchtung von Paulus. Das war also ein Kampf, der tobte. Nun, was ist, und jetzt komme ich zum ersten Punkt, was ist denn die Reaktion von Paulus auf diesen geistlichen Kampf? Erstens, Paulus kämpfte auch. Also er zog nicht kampflos ab, sondern Paulus kämpfte auch. Und wo kämpfte er denn? Und das ist jetzt das entscheidende Punkt. Und Sie werden sich unschwer an Sonntag erinnern. Wo beginnt der Kampf? Zwischen unseren Ohren oder in unserem Herzen, genau. In unserer Schaltzentrale, dort spielt sich der Kampf ab. Schauen Sie mal, was Paulus schreibt in Kapitel 10, Vers 3. Obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach der Art des Fleisches. Er sagt nicht, wir kämpfen nicht, sondern wir kämpfen nicht nach der Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Na, wie kann Paulus Festungen zerstören? Welches Arsenal hat er wohl dabei? Er sagt es in Vers 5, sodass wir die Vernunftschlüsse, oder ich habe in der Anmerkung die Berechnungen oder die klug erdachten Anschläge, dass wir die zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken, jetzt sind wir dort, jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Den Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegenüber Christus. Das ist die Waffe von Paulus. Die Waffe zielt also auf das Innere, auf die Gedanken, auf die Denkvoraussetzungen. Das ist ja spannend. Paulus führt seinen Kampf direkt, indem er auf die Denkvoraussetzungen zielt. Diese will er gefangen nehmen. Auch wieder ein eindrückliches Bild. Zerstörung von Festungen, Gefangennahme. Jeder hatte damals ein Bild davon und auch Berichte von solchen Zerstörungen. Hier geht es um das Zentrum. Wo setzt er an? Beim Denken. Bei den Gedanken, weil dort ist das Zentrum. Was steckt denn dahinter? Darum auch, kleiner Ausflug, Kindererziehung, ich habe eben darüber in Hamburg einen Vortrag gehalten unter Zittern. Der Vortrag heißt Christus-zentriertes Familienleben. Können Sie auch abrufen auf meinem Blog, Christus-zentriertes Familienleben. Und dort habe ich auch noch in einem anderen Audio-Podcast eigentlich dargestellt, warum ich die Warum-Gespräche so wichtig finde. Das Wichtigste, meine Aufgabe, eines der wichtigsten Aufgaben als Vater, der ich von Christus erlöst worden bin, besteht darin, immer wieder darauf zu zielen, im Gespräch und immer handeln, warum wir Dinge tun. Ich ziele immer wieder auf das Denken, auf die Schaltzentrale. Und wie schade ist es, wenn wir immer wieder am Verhalten rumdoktern. Na, am Verhalten, das nicht, das schon, das nicht. Das ist der Sonntagsschuleffekt, sage ich dem. Das gibt irgendwann moralisierte, fromm sozialisierte junge Erwachsene, die überhaupt nichts verstanden haben von ihrer Schaltzentrale, die gar nicht verstanden haben, dass sie einfach die säkularen Denkvoraussetzungen übernommen haben. Da kannst du noch hinten, vorne, links, oben, hinten, rund, rechts immer korrigieren. Das nützt gar nichts, weil es zielt nicht auf die Schaltzentrale. Und es geht nicht darum, den Gedanken zum Gehorsam gegenüber Christus zu nehmen. Ich führe viele Warum-Gespräche. Die Kinder stellen zwei Arten von Fragen, hat Andrea gesagt letzten Sonntag. Erstens, warum? Und zweitens, darf ich? Super Zusammenfassung. Erstens, warum? Zweitens, darf ich? Und dieser Dialog ist unglaublich wichtig. Und ich kann Ihnen sagen, ich bin immer wieder erstaunt, wie ehrlich das Kinder sind, viel ehrlicher oft als Erwachsene. Es braucht so einige Anläufe, aber es ist so entlarvend, jedes Mal dieses Gespräch zu führen als Sklave von Christus und nachher mich selbst zu fragen, ja und ich als Vater, wie steht es dann bei mir um meine Deckzentrale? Und aus welchem Grund heraus habe ich denn gehandelt und handle ich? Also erstens, der Kampf von Paulus beginnt im Denken. Im Zentrum, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Zweitens, und ich glaube auch, dass dieses Denken eben das Entscheidende ist für diese Selbstdarstellung. Was steckt dahinter? Wir haben es auch bei dem Thema der Sexualität gesehen. Wir haben dieses Beispiel, habe ich kurz angetönt, dieses 35-jährigen Mannes, der kämpft mit dem Thema der Sexualität und wo er von David Paulison darauf hingewiesen wurde, mal seinen Wochenablauf genau unter die Lupe zu nehmen. Und das war spannend, was alles rausgekommen ist. In welchen Momenten er gefallen ist, mit welchen Gedanken und so weiter. Also dieser Kampf beginnt und er wird entschieden im Denken. Zweitens habe ich überschrieben, Selbstdarsteller bedenken vor allem den eigenen Wirkungskreis. Wir lesen aus dem 10. Kapitel, Vers 12 und Vers 13. Denn wir wagen es nicht, uns denen zuzurechnen oder gleichzustellen, die sich selbst empfehlen. Da werden eben diese Selbstdarstellung, sich selbst empfehlen. Sie sind unverständig, indem sie sich, spannende Formulierung, an sich selbst messen und mit wem vergleichen? Mit sich selbst vergleichen. Paulus sagt dann als Gegensatz, wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Wir wollen uns nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises, den uns Gott als Maß zugemessen hat. Und jetzt bedenken Sie mal diesen Wirkungskreis von Paulus. War der klein oder war der groß? Kapitel 10, Vers 12 und 13 bin ich. 10, Vers 12 und 13. War der Wirkungskreis von Paulus klein oder groß? Was würden Sie sagen? Riesig. Also, das ist ja spannend. Zum Beispiel schon in Römer 15 sagt er, also, ich möchte unbedingt mal nach Rom kommen, um endlich mal all die großen Tempel fotografieren zu können und mit dem noch die Interviews zu führen mit diesen Gouverneuren und endlich mal ein richtiges Album zu füllen von, nee, sagt er nicht. Er sagt, ich möchte unbedingt mal nach Rom kommen, um das Evangelium zu verkündigen. Und bis jetzt bin ich durch den Willen Gottes verhindert worden. Wir haben gesehen, er ist nach Rom gekommen, aber völlig anders, als er es dachte, nämlich als Gefangener und mit Schiffbruch. Keiner hätte sich eine solche Reise gern zugemutet, auch Paulus nicht. Aber der Wirkungskreis war erweitert. Oder lesen Sie im Römer am Schluss, haben wir gesehen, ja, ich möchte weiter nach Spanien reisen und werde dort meinen Lebensabend verbringen. In einem Häuschen ist viel günstiger die Lebenskosten. Ich werde dort Muscheln sammeln und Tennis spielen. Nein, 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 auch nicht. Das steht auch nicht in Römer 15. Es ist ja ganz, ganz komisch. Der sagt, ich möchte gern weiter nach Spanien reisen, um auch noch dort das Evangelium weiter zu verkündigen. Also der Paulus wollte offenbar nicht in Rente gehen. Auch interessant, er hätte ja eigentlich Grund gehabt. 57, da war er schon einige Jahre im Einsatz, wohl über 30 Jahre insgesamt. Genau, also nochmals zum Wirkungskreis. Er sagt, diese Lehrer, die empfehlen sich selbst, sie messen sich an sich selbst, sie sind überzeugt und sie stellen sich möglichst gut selbst dar. Und jetzt kommt das Paradoxe. Dadurch, dass sie das tun, ist der Wirkungskreis klein. Versteht ihr das? Wir limitieren uns selbst. Das ist paradox, ne? Eigentlich sagt Paulus, ich möchte mich nicht ins Maßlose rühmen, sondern nach dem Maß des Wirkungskreises. Aber wenn wir seinen Wirkungskreis angucken, war der riesig. Aber bedenken Sie mal Folgendes. Noch zu diesem riesigen Wirkungskreis. Philipperbrief ist jetzt nicht dran, aber das ist sehr spannend festzustellen. Der war ja gefangen in Rom. Und der war, so hat es jemand mal beschrieben, Tag und Nacht an einen Soldaten gekettet. Das wegen dem Wirkungskreis noch. Der war Tag und Nacht an einen Soldaten gekettet. Pastor Wegert von Hamburg, kennen Sie ihn? Hören Sie mal eine Predigt von ihm. Ich war eben bei ihm in Hamburg. Der war Tag und Nacht in diesen Soldaten gekettet und Wegert sagt dann, der Wolfgang sagte, und dann ist der Soldat am Morgen zurückgegangen zu seinem Kollegen und hat gesagt, Dienstablösung, ich gebe dir noch einen kleinen Tipp, such dir mal, schau mal, dass du in der Dienstablösung mal bei diesem Paulus angekettet bist, einen Tag. Da sagt ja ganz spannende Dinge, diese 24 Stunden. Also sowas habe ich noch nie gehört. Und so vermutet man, dass durch diese Gefangenschaft in Rom, ich bin immer noch beim Wirkungskreis, dadurch, dass er das Evangelium weitergegeben hat, Philipper bestätigt das, sogar bei der Prätorianergarde, der Elitetruppe des Cäsaren, ganz viele sich bekehrt haben. Wissen Sie was? Wenn Sie mit Gott sich nicht dieses eigenen Wirkungskreises rühmen, sondern nach dem Maß, der er Ihnen zuteilt und ihn im Zentrum haben, kann ich Ihnen sagen, das ist wunderbar. Er wird sie brauchen. Ich bin gefragt worden, in welcher Haltung gehst du in deinem Beruf als Christ, sage ich, in einer großen Ruhe und Freude, dass ich weiß, dass meinem Vater alles gehört. Wissen Sie was? Egal, wo ich stehe, egal, ob ich an der Wand stehe, Paulus sagt's. Ich bin zwar an der Wand oder ich liege am Boden, aber ich komme nicht um. Weil dieser Gott das Maß des Wirkungskreises bestimmt. Und selbst als er angekettet war, konnte er diesem Soldaten weitergeben und es haben sich Menschen bekehrt. In dieser Haltung gehe ich auch durch den Beruf. Ketten wir uns nicht selbst an, sondern lassen wir uns lieber anketten, damit Gott unseren Wirkungskreis erhöht. Merken Sie die Paradoxie? Es ist so ermutigend. Das ist das Zweite, was so wichtig ist in diesem Zeitalter der Selbstdarstellung. Manchmal sagen mir Leute, ich sei frech und das stimmt. In einer gewissen Art und Weise findet mich auch mein Vorgesetzter frech. Weil ich gehe durch diese Welt in diesem großen Bewusstsein, dass ihm alles gehört. Meinem Vater gehört alles. Und darum kann ich oft an Orten als Gastgeber auftreten, wo die sagen, warum macht er das? Weil meinem Vater alles gehört. Ganz einfach. Und in dieser Zuversicht einfach durch die Welt gehe, nach dem Maß des Wirkungskreises, den er mir zumisst, das ist dann mein Wunsch. Drittens, damit zusammenhängend, die Selbstdarsteller denken immer im eigenen Bedarf. Kapitel 11, Vers 7 bis 9. Oder habe ich eine Sünde begangen, indem ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, sodass ich euch unentgeltlich das Evangelium Gottes verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihnen Lohn genommen, um euch zu dienen. Er hat Kapitel 11, Vers 7 bis 9. Tut mir leid, sagt mir, ich springe da schnell rum in diesem Brief. 11, Vers 7 bis 9. Andere Gemeinden habe ich beraubt und von ihrem Lohn genommen, um euch zu dienen. Und als ich bei euch war und Mangel litt, bin ich niemandem zur Last gefallen. Da haben wir also diesen Gedanken, an wen hat Paulus gedacht? An welchen Bedarf hat er Maß genommen? Wir haben vorher gesehen im Vers 20, dass offenbar diese Superapostel sich dick und fett bezahlen ließen. Und das war überhaupt kein Problem. Die haben wirklich alles bekommen in diesem Korinth. Paulus hat nicht mal für seinen Lebensunterhalt genommen. Und er macht das ganz ironisch hier. Und wir sehen hier, im Zeitalter der Selbstdarstellung gilt dieses Prinzip, ich habe es schon mal erwähnt, für mich und für dich. Ich muss für mich gucken, es muss für mich stimmen. Und wenn es für mich nicht mehr stimmt, ist die Welt nicht mehr in Ordnung. Und eigentlich ist auch die Sünde dahingehend umdefiniert worden, dass Sünde ist heute Erfüllungsstörung. Sünde ist Erfüllungsstörung. Wenn es für dich nicht mehr passt, dann ist was falsch, musst du schnell schauen, dass du wieder zu deinem kommst. Das ist die säkulare Botschaft, die auch schon christlich weit eingedrungen ist in unsere Gemeinden. Das ist wahrscheinlich der Hauptgötze, vermute ich mal. Ich habe ja gesagt, ich bin Götzendetektiv. Also dieses Denken im eigenen Bedarf ist ähnlich wie das Darstellen für das eigenen Wirkungsfeldes genau das Falsche. Das Denken im eigenen Bedarf macht unzufrieden. Das ist so. Das Denken im eigenen Bedarf ist zutiefst unbefriedigend. Das haben sogar säkulare Psychologen erkannt, zum Beispiel die ganze Schule von Frankl. Er hat es bezogen auf den Sex gesagt, immer wenn du auf die eigene Lust siehst, ist die Lust auch schon weg. Hat er gesagt, das ist das Paradox der Sexualität. Immer wenn du auf die eigene Lust guckst, dann ist die Lust auch schon weg. Immer wenn du auf deinen eigenen Bedarf guckst, bist du langfristig unzufrieden. Das ist ein Geheimnis in der Europa des 21. Jahrhunderts, im Zeitalter der Selbstdarstellung, in der Zeit, dass Sünde Erfüllungsstörung bedeutet. Paulus korrigiert dieses säkulare Denken, dieses Dogma, was schon damals da war, und sagt, es geht nicht um das Denken im eigenen Bedarf, sondern es geht um das Auferbauen des anderen. Hat er schon im ersten Korintherbrief ganz weit in den Vordergrund gestellt. Und manchmal denkt man ja, und das ist ein Denkfehler, sehen wir, es geht wieder ums Denken, dann komme ich zu kurz. Kennen Sie solche Menschen? Menschen, die sich zu kurz gekommen fühlen, sind ganz unangenehm, weil die haben immer zu wenig. Die sind immer, du kannst denen alles bieten und es ist immer zu wenig. Das ist mir schon oft aufgefallen. Und Menschen, die von Gott versorgt sind, ich sage es nochmals, wie Paulus, der hat immer zu geben. Das ist schon paradox. Selbst wenn er angekettet ist an einen Soldaten. So ist er niemandem zu Last gefallen und hat auch die Korinther nicht ausgeraubt. Also dritter Punkt, das Denken im eigenen Bedarf. Und das vierte, diese überhöhte Selbstdarstellung. Wir haben diese Verse schon gelesen ab 11, Vers 23, wo Paulus davon spricht, wo er eigentlich eine ironische, rhetorische Ironie anwendet, wo er sagt, Sie sind Diener des Christus, ich bin's noch mehr. Und er sagt dazwischen in Klammern, ich rede unsinnig, ich mache jetzt eine Übertreibung. Und nachher zählt er alles auf, was er erlebt hat. Und das ist ja spannend. Jetzt müssen wir uns vorstellen, diese Lehrer sind nach Korinth gekommen, diese Superapostel. Sie haben ihren CV den Verantwortlichen vorgelegt und als sie diesen CV durchgesehen haben, Abschluss da, das da und boah, haben sie zu strahlen begonnen und haben gesagt, boah, genau, auf solche Leute haben wir gewartet. Bis jetzt habe es leider nur so Halbschwache gegeben, die da gekommen sind und jetzt endlich mal die richtigen Lehrer gesagt, wo dürfen wir euch einquartieren, was ist euch recht bezüglich Bezahlung? So müssen wir uns vorstellen, jetzt kommt der Paulus und sagt, ja, wie stellt er sich denn vor? Als einer, der schon dreimal gesteinigt, irgendwie, was ist alles geworden, mit Ruten geschlagen dreimal, der schon mal umgebracht oder sogar ja, gesteinigt worden, Schiffbruch erlitten hat dreimal, einen Tag und eine Nacht in der Tiefe zugebracht hat, wahrscheinlich in Seenot und so weiter. Wie stellt er sich daneben? Als einen schwachen Diener. Als einen schwachen Diener. Er hat diese Rhetorik erst benutzt, als er so in Frage gestellt wurde. Er hat das nicht in den Vordergrund gerückt, aber es fällt auf, dass er den Korinthern immer wieder, wir haben es schon im ersten Korintherbrief gesehen, zum Beispiel im vierten Kapitel, dass er sich als Kehricht der Welt und als Schauspiel vorstellt, den verwöhnten Korinthern, um ihre Optik zu korrigieren. Was steht denn dahinter? Man kann ja auch die ganze Zeit herauskehren, wie viel man leiden muss, ne? Aber das ist nicht das Anliegen von Paulus, sondern Paulus kommt, und er kommt eigentlich erst jetzt am Ende 11., Anfangs 12. Kapitel auf den Kern zu sprechen. Er sagt, 11, Vers 30, wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und dann kommt er auf diese Schwachheit in Kapitel 12, Vers 6. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen damit, und jetzt kommt er wieder auf einen ganz wichtigen Punkt, den wir schon angetönt haben, niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Also übersetzt in die heutige Sprache. Es wäre dumm, oder von mir, oder es würde in eine falsche Richtung gehen, wenn Sie jetzt über diese Tage ein überhöhtes Bild von mir bekommen hätten. Ich habe ja mal gesagt, ich bin ein Depp, den Jesus erlöst hat und Gnade geschenkt hat. Das heißt, es geht nicht darum, so eine christliche Scheindemut zu machen, das ist auch ein falscher Weg, sondern wirklich ehrlich vor ihm zu sein, Tag für Tag, und so hat es Paulus auch versucht zu tun, dass er sagt, niemand soll mehr von mir halten, als er an mir sieht oder von mir hört. Das heißt, meine Jungs sind dabei. Können Sie sich vorstellen, dass sie auch dabei sind, wenn es noch andere Szenen gibt, andere Situationen? Das heißt, ich bin sehr froh, wenn Sie jetzt dabei sind und mir immer wieder das Korrektiv geben, weil Sie haben 7x24 Stunden. Ihr habt nur diesen Unterricht hier. Sie haben 7x24 Stunden, und es ist wichtig und gut, sagt Paulus, nicht ein anderes Bild zu geben, wenn ich hier bin, als wenn ich zu Hause bin. Das ist unglaublich wichtig. Nehmt das ernst, Jungs, sagt's mir. Ehrlich, meine ich so. Weil das ist genau das Problem heute, das hat jemand mal gut beschrieben, wir haben die Trennung der Lebensbereiche. Das hat ein Chinese, aus Guinness von China gesagt. Er sagt, wir haben so weite Arbeitswege, dass eigentlich keiner wirklich eine Ahnung hat, wie es bei uns an der Arbeit. An der Arbeit hat keiner eine Ahnung, wie es bei uns zu Hause. Und zu Hause hat keiner eine Ahnung, wie es in der Weiterbildung. In der Weiterbildung hat keiner eine Ahnung, wie es bei uns in der Gemeinde. Und in der Gemeinde hat keiner eine Ahnung, wie es bei uns im Urlaub. Das heißt, unsere Lebensweise ist so, dass sie fragmentiert ist, sagt man dem. Und es ist die permanente Gefahr, genau das zu tun, was Paulus hier sagt, was er nicht tut, dass man mehr von einem hält, als er sieht und hört. Das ist eine riesige Versuchung in der heutigen Zeit, sich besser, anders, neu zu definieren, darzustellen, je nach Lebensbereich. Merken Sie, wie aktuell dieser Brief ist von 2. Korinther, im Zeitalter der Selbstdarstellung. Paulus sagt von sich, er hat einen Pfahl fürs Fleisch bekommen, in Vers 7. Und zwar wurde er offenbar sogar von einem Engel Satans mit Fäusten geschlagen, oder wäre ich nicht gerne dabei gewesen. Das muss furchtbar gewesen sein. Es ist darüber spekuliert worden, war das ein Augenleiden, war das konnte er nicht mehr schreiben? Keine Ahnung, wir wissen es nicht. Aber wir wissen, warum das ihm gegeben wurde, das ist viel wichtiger. Da steht Vers 7 am Schluss, damit ich mich nicht überhebe. Genau darum. Das hielt ihn auf dem Boden. Darum wurde er geschlagen. Und er hat dreimal gebeten, Vers 8, dass das aufhört. Dreimal. Und was hat er zur Antwort gekriegt auf das Gebet? Wir dürfen um Änderung bitten, übrigens, Vers 8. Wir dürfen um Milderung und Linderung bitten. Er hat verzweifelt wahrscheinlich geschrien und sagt, bitte hör auf. Das muss schrecklich gewesen sein. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Oder bei mir steht eine Anmerkung, denn meine Kraft kommt zur Ausreifung oder gelangt ans Ziel durch Schwachheit. Hier sind wir am Kern des ganzen Themas. Am Kern dieses Themas der Selbstdarstellung. Ich behaupte, Leute, die sich selbst darstellen müssen, sind eigentlich schwach. Sie müssen die ganze Zeit was aufrechterhalten, um sich irgendwo einen Wert zu geben, so wie man es heute sagt. Paulus sagt, es ist genau umgekehrt. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn in meiner Schwachheit zeigt sich seine Kraft. Ja, sie kommt sogar erst zur Reife und zur Vollendung, sagt Vers 9. Und darum habe ich eigentlich das so als Schluss geschrieben, Schwachheit, Kraft. Das korreliert meine Schwachheit, Gottes Kraft. Wenn Sie nichts anderes mitnehmen als 2. Korinther, als dieses Prinzip, meine Schwachheit, Gottes Kraft. Stopp. Und jetzt wieder mal ein paar Minuten zum Verdauen, entweder für sich selbst oder auch mit den Nachbarn. Was kommt bei Ihnen an? Was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie das hören, von diesen Gedanken von Paulus im Zeitalter der Selbstdarstellung? Ich habe heute über das Geld gesprochen, über das Geben. Oh, Geld ist ein wichtiges Thema, auch in der Bibel. Und ich habe über Generation Selfie gesprochen im 2. Korintherbrief. Das sind einfach so dermaßen aktuelle Themen und die Bibel korrigiert Tag für Tag mein Denken und sie verändert mein Handeln, dadurch, dass sie eben nicht nur auf das Verhalten zielt, sondern aufs Zentrum. Und das gefällt mir dermaßen gut. Als ich den 2. Korintherbrief fertig habe, dann möchte ich ihn gleich wieder zu lesen beginnen. Das ist so ein Brief, wo ich sage, der ist mir so nah auch am Herzen. Paulus gibt Raum, weiten Raum, macht er, sagt an einer Stelle, und gibt Einblick in seinen eigenen Dienst, in seine Motive und in sein Herz. Und ich möchte zum Abschluss dieses Morgens noch eine dritte Vertiefung folgen lassen. Und zwar zu diesem Thema habe ich mich bis jetzt noch nicht so geäußert. Zum Thema, wie ist es denn, wenn wir älter werden? Also erstens mal, wir werden alle älter. Das ist mal so klar. Und zweitens ist klar, dass unsere Zeitalter, wo man eben in der Selbstdarstellung auch immer die eigene Körperbräune, Muskeln und was auch immer, Verzierung, sehr heraushebt, dass es eigentlich den Wunsch gibt, das denke ich auch an meine Arbeitsumgebung von vielen Männern wie Frauen, ewig jung zu bleiben. Und grundsätzlich ist daran auch nichts Verkehrtes. Der Wunsch, jung zu bleiben, ist ja eigentlich schon in der DNA seit Garten Eden drin. Nur haben wir leider die Sünde nicht einkalkuliert, die wollen wir nicht so gerne haben. Und diesen Verfall des Körpers ist ja nicht etwas ursprünglich Geplantes, das ist mal wichtig, und es ist auch nichts Definitives. Ich sage es nochmals, es ist nichts ursprünglich Geplantes und es ist auch nichts Definitives, nur kommen wir so leicht in diese Wurstperspektive, wie jemand gesagt hat, wir denken, wir müssen alles hineinpacken in dieses Leben. Und das ist ja nicht so. Ich nehme mal an, dass einige von Ihnen schon gröber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt haben, so auch Paulus. Und so war es auch bei mir. Als ich an den Schläuchen hing vor einigen Jahren und aus der Narkose erwacht bin, mein Leben gerettet war, da bekam ich Besuch. Ich war noch halb gar nicht richtig hier. Und der erste Besuch, der gekommen ist, hat mir einen Bibelvers vorbeigebracht, der mich sehr getroffen hat in jenem Moment. Ich war an den Schläuchen, ich war operiert, alles irgendwie angeschlossen. Denn dieser Vers war 2. Korinther 4, Vers 7. Darum vergesse ich diesen Vers nie. Da steht, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Diesen Vers brachte er mir mit. In dem Moment habe ich existenziell verstanden, um was es geht. Wir sind zerbrechlich. Unser Leben ist zerbrechlich. Und zwar nicht nur meins, es ist mir einfach vielleicht ein wenig deutlicher geworden, unser aller Leben ist zerbrechlich. Aber es steht noch etwas anderes in diesem Vers. Es steht, wir haben einen Schatz in diesen irdenen Gefäßen. Und ich habe es vorher schon angesprochen, was ist denn das für ein Schatz? Da steht im Vers vorher, da sagt Paulus, der Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten. Hier bezieht sich Paulus auf 1. Mose 1, Vers 1, auf die Schöpfung. Dieser Gott hat nicht nur einmal geschaffen, sondern auch ein zweites Mal geschaffen mit der Wiedergeburt. Er hat es in unseren Herzen Licht werden lassen, damit wir erleuchtet werden mit der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wunderbarer Vers, auch einer zum Auswendiglernen. Das heißt, dieser Gott, der schafft nochmals, wenn er uns neues Leben schenkt. Und dieser Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes ist jetzt eben dieser Schatz, den wir in unseren zerbrechlichen Gefäßen haben. Das heißt, nicht wir selber sollen groß aufleuchten. 2. Korinther sagt uns das, sondern Vers 7b, damit, und das ist ein wichtiges damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Also der erste Punkt mit diesem Thema Leben in irdenen Gefäßen, mit dem Älterwerden, auch mit dem Zerbrechlichkeit unserer Gesundheit, ist, dass wir uns bewusst bleiben, wir sind in einem zerbrechlichen Gefäß, aber es ist ein großer Schatz in uns. Das ist wunderbar. Das ist der erste Punkt. Zweitens, wir stehen in einer großen Spannung, vielleicht nicht ganz gleich wie Paulus. Jeder hat ja unterschiedliches Maß, das ihm zugemessen wird von Gott. Paulus schreibt, wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Und das habe ich so existenziell in jenen Momenten erlebt. Ich habe dann meine Intensivpflegefachfrau hat dann ein Kabel geholt in der Garage, das weiß ich heute noch, und mir das Handy angeschlossen, nicht damit ich in die Medien gehen konnte, sondern damit ich den Psalm 121 lesen konnte. Ich habe Vers für Vers den Psalm 121 durchmeditiert und genau das erfahren, dass ich zwar bedrängt bin, können Sie sich vorstellen, Familienvater, 5 kleine Kinder an den Schläuchen, das ist bedrängt. Aber ich wusste, ich bin getragen. Bedrängt, aber getragen. Egal was passiert, das ist die Paradoxie des Glaubens. Ich weiß nicht, welche Einschränkungen Sie unterworfen sind, keine Ahnung. Ich vermute, es gibt noch viel Schlimmeres. Ich habe auch keine Ahnung, was noch auf mich zukommen wird. Aber ich weiß, habe ich am Sonntag schon gesagt, wie der Pilger auf der Pilgerreise. Der Stein ist weg, der Schwere vom Rücken, die Last der Sünde hat mir jemand weggenommen. Ich habe den Brief dabei, Gottes Wort, und ich gehe zum himmlischen Jerusalem. Ich bin unterwegs und ich bin ständig bedrängt, das bis zum Schluss, aber nicht erdrückt. Ich hoffe und ich kann Ihnen diesen Trost auch zusprechen. Es ist derselbe Gott heute, der sagt, ja, wir sind eingeschränkt, wir sind manchmal an der Wand und gleichzeitig nicht erdrückt. Das ist schon toll, nicht ohne Ausweg, diese Paradoxie des Glaubens. Das ist der zweite Punkt, den ich gerne auch aus Mut Ihnen zusprechen möchte. Drittens, Vers 11, denn wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbar wird an unserem sterblichen Fleisch. Und in Vers 10 steht, wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher. Nun, diese Verse in unseren Breitengraden gelesen, denken wir manchmal, was will er da genau sagen? Nun, nehmen Sie mal Abstand von sich selbst. Gehen Sie mal in ein Land, wo Christen verfolgt werden. Ich kann Ihnen sagen, diese beiden Verse muss ich denen nicht auslegen. Es ist ihr tägliches Leben. Sie tragen täglich das Sterben von Jesus an ihrem Leib. Mit Bedrohung, mit Bedrückung, mit Raub der Güter, mit Verlust der Arbeitsstelle, mit sozialer Ächtung, mit Gefängnis, mit Folter und auch durch den Tod. Heute Realität. Also, der zweite Korintherbrief weist uns nicht nur der zweite Korintherbrief, ich habe es gezeigt, dass auch der erste Petrusbrief das insbesondere zum Tragen bringt, zeigt eine Theologie des Kreuzes. Eine Theologie des Kreuzes. Was meint das? Dass wir durch Leiden in die Herrlichkeit eingehen. Wir haben bereits in Kapitel 1, Vers 5 gelesen, dass Paulus sagt, wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen. Also immer wieder sagt Paulus, die Leiden des Christus ergießen sich über uns, 2. Korinther 1, 5. Oder in Kolosser 1, 24 sagt er, dass wir die Leiden des Christus ergänzen. Das ist schon mal gelesen. Die Leiden des Christus ergänzen. Nicht, dass wir etwas zu seinem Werk hinzufügen können, aber dass wir durch unser Leben zu seiner Ehre sein dürfen. Wir ergänzen die Leiden des Christus. Ich höre sehr wenig Predigten darüber. Wo da steht? Kolosser 1, Vers 24 steht das. Das sind Verse, die wir, wissen Sie, Sie merken, bei mir, mich interessiert jeder Vers und ganz besonders interessieren mich alle Kapitel und Verse, die wir auslassen. Weil das sind die Tabus und ich habe gestern gesagt, hinter jedem Tabu, das wir aufrichten als Christen, steckt ein Geschenk Gottes. Hinter jedem Tabu steckt ein Geschenk Gottes, darum bin ich so neugierig, diese Enttabuisierungen vorzunehmen, das ist vielleicht manchmal etwas unangenehm. Und eines der größten Tabu ist die Theologie des Kreuzes. Wir ergänzen die Leiden des Christus. Diese Leiden des Christus werden über uns ausgegossen und wir sind beständig dem Tod preisgegeben. Ja, weshalb? Es steht oben, damit die überragende Kraft von Gott sei, nicht von uns. Er möchte zu seiner Ehre kommen. Er möchte durch unsere Schwachheit zur Vollendung kommen. Es ist zu seiner Ehre. Und wenn wir das nicht verstehen, solange wir unsere eigene Ehre fokussiert haben, verstehen wir auch Leid nicht. Darum verstehen wir Leid so schlecht in unseren Breitengraden, weil wir nicht mehr dieses Ziel der Ehre Gottes im Auge haben. Und Ehre Gottes heißt immer auch unser größtes Glück. Das heißt, solange wir unsere eigene Ehre im Fokus haben, sind wir unzufrieden. Erst wenn die Ehre Gottes im Vordergrund steht, sind wir richtig glücklich oder können wir richtig glücklich werden. Und Paulus ist nicht morbid, obwohl er manchmal auch am Leben verzweifelt ist. Er sagt nämlich in Kapitel 4, Vers 16, darum lassen wir uns nicht entmutigen. Nein, auch wenn wir zerbrechlich sind, auch wenn wir bedrängt sind, auch wenn wir den Tod Jesu an uns herumtragen, lassen wir uns nicht entmutigen. Und jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das ist doch eine geniale Zusage. Das ist eine Verheißung, dass wir innerlich fortlaufend erneuert werden. Das ist die Trostbotschaft an eine körperorientierte, ewig jung bleiben wollende Gesellschaft. Durch die Erneuerung, durch das neue Leben, kommen wir die Zusage, dass wir innerlich erneuert werden. Was für ein Trost, von dem ich oft auch lebe. Vierter Punkt war das, wir werden innerlich erneuert. Und der fünfte Punkt ist Vers 18, das führt er dann noch weiter in Kapitel 5 aus. Da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Und da steckt ja genau das Problem. Wir sind oft sehr fokussiert auf das Hier und Jetzt und das Sichtbare. Ist auch nicht weiter erstaunlich. Aber Paulus sagt, diese Bedrängnis hat seine Blickrichtung verändern lassen. Sie sehen auf das Unsichtbare. Und oft, wenn ich mit Menschen spreche, die durch Leid mit Christus gegangen sind, die haben genau das. Sie haben dieses Leuchten des inneren Schatzes. Sie haben dieses Bewusstsein der inneren Erneuerung. Und sie schauen auf die Herrlichkeit. Und darauf möchte ich Sie auch richten. Viele Christen haben das Gefühl, wenn ich auf den Himmel blicke, da kommt irgendwas ganz Langweiliges auf mich zu. So was Ödes, Statisches. Was da noch alles für komische Vorstellungen damit verbunden sind, wenn Sie mal aufräumen wollen mit diesen komischen Klischees, dann empfehle ich Ihnen das Buch Himmel von Randy Alcorn. Himmel, Heaven in Englisch. Heaven, Himmel, da können Sie wunderbar mal gucken. Der Randy Alcorn hat 100 Bücher zum Thema Himmel gelesen, als Vorbereitung für sein eigenes. Und dieses Buch hat meine Lust und meine Freude und meine Vorfreude auf den Himmel sehr verstärkt, nicht im Sinne einer Weltflucht, sondern mit der Freude, hier mich ganz dem zu widmen, was er mir geben möchte, eben in dieser Bedrängnis Raum zu finden. Und Paulus sagt dasselbe, wir sehen auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und so sagt er in 5 Vers 1, wenn unsere irdische Zeltwohnung, er war Zeltmacher, Zelt abbrechen, guter Vergleich, wenn unsere irdische Zeltwohnung abgebrochen wird, haben wir in den Himmel wieder ein Zelt? Nein, einen Bau, einen definitiven, ein Haus, nicht mit Händen gemacht, das ewig ist. In diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden. Also Paulus lebt in dieser Gewissheit, dass der Schatz da ist, dass er in einem zerbrechlichen Körper drin ist, in uns drin, dass er bedrängt ist, aber nicht erdrückt, dass er dem Tod preisgegeben ist, aber innerlich erneuert wird und dass er auf die Herrlichkeit zugeht. Und das macht, C.S. Lewis sagt an einer Stelle, Menschen, die von der Faszination des, ich sage es in meinen eigenen Worten, die von der Faszination des Himmels so richtig angesteckt sind und darin leben, die sind auch die angenehmsten Zeitgenossen hier. Und die sind die erdverwurzeltsten, die, die am richtig hier sein können. Das sind die, welche vom Himmel fasziniert sind. Nicht umgekehrt, nicht die Weltflüchtigen sind nicht vom Himmel fasziniert. Die sind von jetzt abgestoßen. Das ist was ganz anderes. Also diese 5 Punkte wollte ich Ihnen gerne mitgeben vor diesem Mittagessen, auch als Ausblick auf das, was kommt und wie es uns jetzt, heute und hier verändern darf. Und ich bete mit uns zum Schluss. Vater, das sind Schätze in diesem 2. Korintherbrief. Ich liebe dein Wort. Es ist wie jemand, der große Beute macht. Es ist überwältigend zu wissen, du hast definitiv was zu sagen über unsere Kohle, du hast definitiv zu sagen über unseren Drang, uns selbst darzustellen und du hast definitiv über unseren Umgang mit dem Altern was zu sagen. Vielen Dank für diesen reichen Schatz, den wir haben dürfen, um uns ganz dem Jetzt zuzuwenden. Und das Jetzt wird sein, dass wir uns körperlich stärken werden. Segne diese Menschen, bitte lass sie wachsen in dieser Sehnsucht nach dir und zu Erdenbürgern werden, die nicht von den Dingen flüchten und sie nicht vermeiden möchten, sondern sich ihnen stellen im Hier und Jetzt zu deiner Ehre. Amen.
Und wir danken wieder für diese Art von Ansteckung. Jemand hat gesagt, ich wünsche Ihnen nicht nur eine Horizonterweiterung, sondern eine Horizontverschiebung. Sowas erleben wir gerade. Kommen Sie wieder. Morgen 9.45 Uhr zum Hebräerbrief. Wir danken ganz herzlich. Und kommen Sie wieder heute Mittag 16 Uhr zum Studium des Lebensweges Jesu mit Schwester Gabriele Goseberg. Und heute Abend ist kein Druckfehler, es ist ein Abend für die Stille, für Alleinsein, ohne Input, kein Vortrag.